Willkommen beim Einfachmachen-Podcast. Ich bin der Mike Mühlecker und im Einfachmachen-Podcast frage ich nach, wie es anderen gelungen ist, Dinge einfach zu machen. Oder Dinge einfach zu machen.
Mein heutiger Gast ist jemand, der leise Großes bewegt hat. Dr. Gerhard Eckstein ist Geschäftsführer der WIRG GmbH, einer Organisation, die seit 30 Jahren zeigt, dass Inklusion kein Schlagwort ist, sondern eine Haltung. Wir sprechen über Menschenbilder, über Widerstände, über Exzellenz in der Sozialarbeit und darüber, wie man Dinge einfach macht, die lange als unmöglich galten.
Gerhard, grüß dich, danke, dass du da bist.
Grüß dich, Mike.
Wir sind ja zusammengekommen, ich sage am Anfang immer dazu, wie wir zueinander kommen. Und zwar unser Bindeglied sozusagen ist die Evi Kranerbetter. Ihre Tochter geht mit meiner Tochter zusammen in die Schule.
Ja,
und so kennen wir uns, ja. Und ich habe über diese Verbindung auch das Glück gehabt, mit euch in Verbindung zu kommen. Mhm. Und habe schon mehrere Teams kennenlernen dürfen und mit euch arbeiten. Die habe ich heute zum ersten Mal getroffen, aber mir kommt aus diesen Begegnungen mit deinen Teams vor, ich kenne dich schon lange. Und das ist auch irgendwie was Besonderes, weil sie natürlich viel von dir reden und viel auch in hohen Tönen von dir reden. Und jetzt kenne ich dich, glaube ich, eine halbe Stunde, ich muss sagen, nicht umsonst. Also herzlich willkommen im Einfachmachen-Podcast. Und wir feiern heute gemeinsam auch ein bisschen zumindest 30 Jahre wir.
Danke für die Einladung. Und ich muss das Kompliment zurückgeben, weil meine Mitarbeiterinnen, die bei dir waren, waren auch sehr begeistert und haben gleich verlangt, dass sowas wieder stattfindet. Und ich glaube, es hat eh schon öfter stattgefunden in allen möglichen Konstellationen.
Genau, jetzt haben wir schon zweimal Gelegenheit gehabt und das macht Spaß und macht offensichtlich nicht nur mir Lust auf mehr. Das freut mich auch.
Und meine Kolleginnen sind sehr kritisch, also das heißt schon was, wenn sie die wiederholen.
Das ist übrigens eine Qualität, die kann man nicht hoch genug einschätzen. Das ist toll, dass sie das sind, weil da geht auch was weiter.
Und so ist es.
Das ist schön. Gerhard, wenn du heute auf wir, sage ich das überhaupt richtig oder sagst du es WIR?
Nein, sag schon wir.
Ja. Wenn du heute auf wir blickst, was ist für dich der innerste Kern? Was macht wir aus?
Du wirst lachen. Wäre ich heute in Halle auf die Autobahn gefahren bin, habe mir gedacht, ein Mensch fragt mir das. Und ich habe dann ein bisschen nachgedacht und habe mir so überlegt, was macht uns eigentlich aus?
Ja.
Oder was ist das Besondere an uns? Und mir sind so spontan zwei Dinge eingefallen. Ich glaube, wir haben ein Team oder das Kernteam, das besteht eigentlich schon sehr lange. Mhm. Du hast die Evi angesprochen, die ist jetzt auch schon fast ein Vierteljahrhundert bei uns. Ich glaube 2026, also heuer, ist sie 25 Jahre bei uns. Und wenn bei uns ins Büro eine kommst, in die Geschäftsstelle, dann ist es so eine Tafel, wo alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter drauf sind, seit 96 und die immer noch da sind. Mhm. Und es sind sehr viele, wenn man da hinaufschaut, die schon über sehr, sehr viele Jahre, eigentlich Jahrzehnte jetzt schon bei uns sind. Und das ist ein ganz ein wichtiger Kern und dieser Kern ist es eigentlich, der dafür gesorgt hat, dass wir uns so entwickelt haben, wie wir uns entwickelt haben. Ich tue manchmal ein bisschen weit ausholen und was dann oft die Frage nicht mehr, die man gestellt hast. Aber es ist ganz interessant. Mir hat bei einem Mitarbeiterinnengespräch eine Kollegin einmal gefragt, auf was bist du eigentlich am meisten stolz, wenn du diese 30 Jahre zurückschaust. Und ich habe dann ein bisschen nachgedacht und habe dann gesagt, ja, eigentlich stolz ist das falsche Wort. Weil stolz kann ich drauf sein, wenn ich weiß nicht, einen Marathon laufe oder sowas, was nur auf meine eigene Leistung drauf ankommt und nur auf mich selber drauf ankommt. Und im Wir, glaube ich, ist es so, dass ich einfach ein Rädchen bin unter vielen. Das muss natürlich irgendwie laufen und eine ist vielleicht ein bisschen das wichtige Rad, aber allein geht gar nichts. Mhm. Und stolz ist deshalb, also das die falsche Bezeichnung für mich. Mhm. Ich bin einfach sehr dankbar für die vielen tollen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die diesen Weg mitgegangen sind. Mhm. und bin da auch sehr demütig, weil es ist nicht selbstverständlich und ein bisschen Glück gehört auch dazu. Mhm. Also für mich ist es ganz wesentlich, das Kernteam, die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die mir eben schon seit jetzt fast 30 Jahren und manche wirklich schon seit 30 Jahren begleiten. Und das macht uns aus. Und das Zweite ist, ich glaube, wir haben eine Größe, obwohl wir sehr verstreut sind, wir sind ja von Hall über Dulfes, Absam und so weiter bis hinunter Schwarz-Wiesing tätig. Und trotzdem kennt immer noch jeder jeden.
Ja.
Bilden wir ein, dass ich jeden Klienten und jede Klientin kenne und umgekehrt auch.
Mhm.
Und bei den allermeisten Mitarbeiterinnen und Mitarbeiterinnen ist es genauso. Mhm. Alle werden es vielleicht auf Anhieb nicht beim Namen kennen, aber ja, im Wesentlichen schon. Und das macht es auch aus. Also dieses Wir ist schon etwas, was nicht nur so Wothülse ist, sondern was schon bei uns, glaube ich, eine große Bedeutung hat.
Das Wir ist in dem Sinn nicht nur der Name eures Vereins, eurer gemeinnützigen GmbH, sondern eigentlich ist das Haltung und eure Überschrift. Also Wir heißt, wir machen das gemeinsam, oder?
So sehe ich es auch, ja.
Ja,
genau.
Jetzt, wann hast du für dich persönlich gespürt, dass das, also vor 30 Jahren praktisch, das mehr ist als ein Job, dass das eben genau in diese Haltung braucht, die du da verströmst, die du da auch als Überschrift für den Verein und die gemeinnützige GmbH gefunden hast?
Ja, das ist gar keine so leichte Frage, weil ich bin eigentlich ein bisschen über Umwegen in diesen Themenbereich hineingekommen. Gell? Mhm. Ich bin ja ursprünglich gelernter Volksschullehrer, habe aber keine Stelle damals als Volksschullehrer bekommen, war im Polytechnikum mit 7 Fächern und kein Fach eigentlich an Ahnung gehabt, kaum mehr als die Schüler, die ich unterrichtet habe. Und ich war sehr jung, ich war 21 Jahre und bin da jeden Tag von Hall nach Radfeld gefahren und habe mir schon nach 2 Wochen ungefähr die Sinnfrage gestellt, möchtest du es jetzt wirklich bis zu deiner Pensionierung machen? Mhm. Und bin innerhalb von wenigen Tagen zum Ergebnis gekommen, nein, das will ich nicht. Und habe dann begonnen zu studieren, Psychologie, Pädagogik und Philosophie. Und bin da auf eine sehr naturwissenschaftliche Schiene gekommen in meinem Psychologiestudium. Und mir hat es ein bisschen zur Verkehrspsychologie hin verschlagen.
Ja.
Und ich habe auch das Glück gehabt bei Professor Klevisberg, das war mein Dissertationsvater, dann Forschungsprojekte machen zu dürfen.
Mhm.
Und habe auch mit so einem Thema dann letztlich dissertiert. Und hätte mir nicht vorstellen können, so im Sozialbereich oder Arbeit mit Behinderung da heimisch zu werden. Das war einfach kein Thema damals und bin dann aber in der Mangelung der Möglichkeit, in diesem Bereich dann nach Abschluss meines Studiums tätig zu werden, habe ich mir halt ein bisschen umgeschaut und ich habe es im Vorgespräch eh schon gesagt, ich war da auf Urlaub in Cavallino, habe mir die Tageszeitung gekauft und habe da gelesen, dass für ein Ausbildungsprojekt aus der Psychiatrie Mitarbeiter mit psychologischer, pädagogischer Ausbildung gesucht werden, habe mich da beworben und habe das auch bekommen. Muss aber gestehen, dass ich nach ein paar Tagen am liebsten davon gelaufen wäre, weil ich einfach Menschen kennengelernt habe, die mich an meine Grenzen gebracht haben, weil ich also nicht mehr gewusst habe, wie gehe ich damit um, mit dieser Aggressivität.
Mhm.
Einer hat sich da total auf mich eingeschossen und der hat sofort gecheckt, dass ich unsicher bin, dass ich ein bisschen Angst habe für ihn. Es war ein riesen Mann, sehr stark, sehr aggressiv und ich wäre am liebsten davon gelaufen. Dann hat mir allerdings meine Frau ein bisschen die Wadel vorgerichtet und hat gesagt, jetzt hast du so viele Jahre studiert und Psychologie und Pädagogik und was noch alles und jetzt kommt auch so ein Mensch daher. Und du wirfst das Hand durch, jetzt beisch ein bisschen durch. Und der ist dann eigentlich mein Lieblingsklient sozusagen geworden. Ja, ja. Also wir waren dann irgendwann ein Herz und eine Seele, weil ich einfach Mittel und Wege gefunden habe, mit dem umzugehen und mir da entsprechend darauf eingestellt habe.
Ja.
Und dann ist eben so diese Liebe zu diesen Menschen sehr gewachsen und ich habe in meiner langen Karriere in dem Bereich einfach irrsinnig tolle Menschen kennengelernt, Menschen mit Behinderungen, mit auch Verhaltensauffälligkeiten und so weiter.
Mhm.
Und ich habe eigentlich fast ein bisschen ein Faible entwickelt für Menschen, die vielleicht ein bisschen besonders schwierig waren.
Mhm.
So die sind mir dann so ein bisschen eine Herzensangelegenheit geworden. Und es ist mir nicht immer, aber oft gelungen, auch diese Situationen mit diesen sehr schwierigen Menschen einigermaßen zu meistern.
Aber diesen ersten schwierigen Menschen hast du gebraucht, um an dieser Herausforderung zu wachsen und zu erkennen, aha, das gelingt ja doch, auch wenn es jetzt einmal schwierig ausschaut, wenn man das angeht. Und dann steigt auch die Lust an weiteren Schwierigen, oder?
Am Wolfi bin ich absolut gewachsen, ja, das kann ich sagen. Und ich habe auch gemerkt, dass es nicht immer das ist, was man vielleicht im Studium oder aus Büchern gelernt hat, sondern dass viel eben Intuition ist oder auch oft so paradoxe Interventionen, wenn ich das so bezeichnen darf. Ich glaube, manche Leute haben sich manchmal gedacht, der hat sie nicht alle.
Mhm.
Was führt der denn auf? Aber letztlich waren das Dinge, die dann in der Praxis funktioniert haben. Ja.
Mhm. Mhm.
Und das ist ganz spannend gewesen.
Jetzt beschreibst du ja in der Historie, die du aufgeschrieben hast, anlässlich der 30-Jahr-Jubiläums, sehr klar das frühe Menschenbild gegenüber Menschen mit Behinderung.
Mhm.
War das auch prägend oder war das auch Auslöser dafür, dass du gesagt hast, das interessiert mich näher?
Ja, wenn man auf diese Stationen gekommen ist damals, also das war unvorstellbar. Ja. Ja, ich habe das zum Teil auch gefilmt mit einer alten VHS-Kamera.
Mhm.
Manche Hörer gar nicht mehr wissen, was das ist wahrscheinlich. Aber das war damals etwas ganz Modernes und Tolles. Und ich habe da ein bisschen mitgefilmt und ich zeige das, wenn jemand bei uns anfängt als Mitarbeiter, Mitarbeiterin, zeige das her und lasse das einfach mal so wirken. Man kann sich das so vorstellen, das waren sehr große Stationen, wo es praktisch nichts drinnen gegeben hat, außer Tische, Stühle, Betten, kaum ein Bild an der Wand. Ich habe immer gesagt, man hat immer mehr devestiert, also im Gegensatz sozusagen zu investiert. Man hat, wenn irgendjemand ein Bild heruntergerissen hat, sind alle Bilder weggekommen. Wenn einer den Vorhang demoliert hat, sind alle Vorhänge weggekommen.
Mhm.
Und das hat dazu geführt, dass immer weniger war und immer weniger und immer weniger. Und auch der Tagesablauf, ich kann mich erinnern, da in diesen Stationen der Psychiatrie, da hat es um 10:30 Uhr das Mittagessen gegeben. Warum, ist glaube ich klar, weil um 12 Uhr gehen natürlich die Angestellten, die Mitarbeiter, wie sich halt normalerweise so gehört.
Mhm.
Das Abendessen war dann, wenn ich mich recht erinnere, um 16.30 Uhr.
Ja.
Danach sind die Leute dann hergerichtet worden, im Pyjama angezogen, sofern sie den ganzen Tag angehabt haben.
Mhm.
Und um 5 Uhr sind die dann im Bett drinnen gelegen. Und ich kann mich erinnern, mein erstes Büro, das habe ich auf der Frauenstation 10 gehabt. Und ich bin dann um so 5 am Abend, bevor ich heimgegangen bin, noch einmal in einen Schlafsaal gegangen. Da waren ungefähr so 15 Betten drinnen, was nicht einmal Nachtkasteln gegeben hat. Also die einzige Einrichtung waren diese 15 Betten.
Mhm.
Und es war ein Zimmer, das so südwestlich ausgerichtet war mit großen Fenstern. Und das war ein herrlicher Sommertag. Und die Sonne hat voll hereingestrahlt und die Menschen sind schon im Bett gelegen.
Mhm.
Und es hat so gut wie keine Außenkontakte gegeben.
Mhm.
Man ist auch kaum einmal nach außen gegangen, vielleicht einmal im Sommer im Garten, das war das Einzige. Und das war einfach unvorstellbar, dass es das gibt. Und was mich auch ein bisschen erschüttert hat, das war eigentlich für die Leute, die dort tätig waren und auch für die ganzen Ärzte, die dort ein- und ausgegangen sind, völlig normal. Das hat so gehört und das hängt natürlich mit dem Menschenbild zusammen, sozusagen das Behindertsein als eine nicht heilbare Krankheit. Und wenn etwas nicht heilbar ist, dann brauche ich nicht viel tun, außer verwahren, Satz, sauber, warm, fertig. Und das war damals die Situation. Und an etwas kann man noch sehr gut erinnern, und da bin ich fast die Wände hochgegangen. Es ist da eine Frau am Klostuhl gesessen, mitten im Tagraum, und ist gleichzeitig zum Mittag, ich sage jetzt einmal, bewusst gefüttert worden. Mhm. Also oben rein und unten wieder aus, sozusagen. Und das hat mich dermaßen erschüttert. Und ich habe da einen Mordswirbel gemacht, das dann niemand verstanden hat.
Ja.
Aber das war also unvorstellbar. Und ich glaube, deine Serie heißt ja Einfach machen.
Ja. Gell?
Und da fällt mir vielleicht eine Begebenheit ein. Ich habe damals ich war ja damals auch noch relativ jung, und habe so einen Transitbus gehabt, mit dem ich halt ein bisschen auf Urlaub gefahren bin und so weiter. Und da haben 9 Leute Platz gehabt. Gell? Und ich habe dann gesagt, so, und jetzt machen wir einen Ausflug. Weil das für mich einfach ganz selbstverständlich war. Gell? Und dann war es also nicht möglich, in dem Setting Menschen zu finden, die mich da begleitet haben, oder fast nicht möglich. Ich habe gesagt, um Gottes Willen, wenn da was passiert, und hast ihn direkt gefragt, und gesagt, ich frage dann jemanden, weil ich genau weiß, was die Antwort ist. Wir machen das jetzt einfach, wer fährt mit? Und es haben sich dann doch vereinzelte damals eben Psychiatriepfleger und Pflegerinnen bereit erklärt, hier da mitzumachen. Und ich glaube, wenn ich gefragt hätte, das hätte man mir nie genehmigt. Aber ich habe es einfach gemacht, weil es einfach einen Sinn gemacht hat und weil ich es für richtig gehalten habe.
Sehr coole Story. Einfach machen, ein bisschen als Rebellion und ein bisschen als lieber einmal öfter geschumpfen, als wir haben jetzt oft gefragt.
Es ist dann niemandem aufgefallen, aber es war schwierig, wie gesagt, die Leute dazu offen zu machen, dass sie sowas begleiten. War einfach Angst und Unsicherheit, und das ist noch nie gewesen, und was kann da nicht alles passieren. Gell?
Jetzt hat es natürlich auch diese Zustände, haben ja diesen Paradigmenwechsel notwendig gemacht. Es hat aber da diesen sogenannten Tiroler Weg gegeben. Eine bewusste Buntheit, würde ich es jetzt mal bezeichnen. Warum war da Vielfalt der richtige Ansatz?
Relativ einfach, weil auch die Menschen sehr unterschiedlich sind. Und wenn jemand in eine bestimmte Einrichtung vielleicht gut passt, passt er in eine andere weniger gut. Und das hat eben, glaube ich, der damalige Soziallandesrat, der Herbert Brock, so wollen. Und ich habe ja ein bisschen damals den Österreich-Vergleich auch miterlebt. Und es hat Bundesländer gegeben, wo die ganze Ausgliederung von einer Einrichtung übernommen worden ist, mit allen Vor- und Nachteilen natürlich vom Ablauf, von der Administration und so weiter, ist das natürlich deutlich einfacher. Bei uns war es schon manchmal auch schwierig und auch nicht ganz konfliktfrei. Aber letztlich, glaube ich, war das ein super Weg. Und für mich persönlich, und ich habe sehr viele Landesräte, Rätinnen und so weiter in meiner Karriere miterlebt, war der Herbert Brock der mit Abstand innovativste und spannendste und interessanteste, und einer mit einer klaren Vision. Bei all seiner sonst Dinge, als Kapan, die es vielleicht da oder dort gegeben hat, aber ich bin sehr, sehr froh, dass er in dieser Zeit Landesrat war. Ich glaube, sonst wäre es ein bisschen anders gelaufen, die ganze Ausgliederung.
Würdest du diesen mutigen Weg, also mutiger als viele andere Regionen in Tirol, würdest du das auf den Herbert Brock zurückführen?
Im Wesentlichen ja, und da ist ja das gelesen, was ich da zusammengeschrieben habe, diese Historie. Das war ja nicht ganz unbestritten oder konfliktfrei, unsere Gründung. Also die ist sehr stark kritisiert worden, weil man uns Psychiatrienähe und so weiter unterstellt hat, was ja in gewisser Weise auch gestimmt hat. Und der Herbert ist da einfach drüber gefahren. Ich kann mich erinnern an diese Sitzung, wo alle eingeladen waren, wo er dann verkündet hat, wer sozusagen den Zuschlag, klingt jetzt blöd, für wie viele Klienten erhält und wer also da mit dabei ist. Und da hat es im Vorfeld noch eine Presseaussendung gegeben, wo sich einige Einrichtungen da massiv schon im Vorfeld beschwert haben. Und der ist da dann drüber gefahren in dieser Sitzung. Also das war sensationell. Also das war klar, da hat niemand mehr irgendein Wort gesagt. Und Letztlich dann unterm Strich, glaube ich, ist dieser Weg der Buntheit, der Vielfalt, den Tirol gewählt hat damals, schon ein ganz toller gewesen. Und für mich ist nach wie vor die Ausgliederung dieser langzeithospitalisierten Menschen aus dem psychiatrischen Kontext eines der erfolgreichsten Sozialprojekte der letzten 30, 40 Jahre. Davon bin ich überzeugt.
Jetzt in dieser Gründungsphase von Wir, die war ja alles andere als friktionsfrei, du hast schon angesprochen, da geht es auch um dieses Thema Scheinausgliederung. Was hat dich da trotzdem unbeirrt weitergehen lassen? Wie bist du damit umgegangen?
Na, leicht war es nicht. Ich kann mich erinnern, ich habe damals jeden Tag fast ein bisschen mit zitternden Händen die Tageszeitung aufgeschlagen, weil man gedacht hat, was steht heute wieder drin? Und auf der anderen Seite haben wir den ganzen Tag wirklich gebuckelt, um das Ausgliederungsprojekt vorzubereiten und so weiter. Also das war schon nicht ganz einfach zu ertragen. Es war wahrscheinlich ein Vorteil, dass wir damals zu zweit waren und uns da auch gut stützen haben können. Und ich war einfach überzeugt, dass es uns gelingen wird, diesen Weg zu machen. Und natürlich haben wir eine Psychiatrienähe gehabt, weil wir uns sozusagen aus der Psychiatrie ja selber ausgegliedert haben. Aber uns war immer klar, dass diese Ausgliederung nicht auf dem Gelände der Psychiatrie stattfinden kann, weil der Ort der Hospitalisierung ja nicht auch gleichzeitig der Ort der Enthospitalisierung sein kann. Ja. Das wäre sehr seltsam und paradox. Und dass wir nach außen gehen und so weiter, das war damals mir völlig klar und es ist auch relativ rasch dann passiert.
Jetzt hat es von Konzept zur gelebten Realität, also Normalisierung, Integration, Inklusion. Was ist da der entscheidende Unterschied?
Ich habe vorher ein bisschen geschildert, diese Zustände, wie sie auf diesen Stationen geherrscht haben. Also mit einem extrem reduzierten Leben, sage ich jetzt einmal, gell? Wo die normalsten Dinge nicht funktioniert haben. Und damals, glaube ich, war völlig berechtigt, das Normalisierungsprinzip, das Prinzip der Stunde. Und worum ist es gegangen? Es ist darum primär gegangen, die Lebensbedingungen dieser Menschen endlich zu normalisieren. Ja? Und da gehört nicht viel dazu. Da gehört dazu zum Beispiel eine normale Kleidung, ein normaler Tagesablauf, eine sinnvolle Beschäftigung, Essen zu Zeiten, wo halt die meisten Menschen halt auch essen und vieles mehr. Eine normale Frisur und nicht von einem Pfleger 30 Leute am Vormittag irgendwie durch. Die Haare eben geschnitten und so weiter. Und das, das hat uns sehr geholfen, weil ein großer Vorteil von diesem Normalisierungsprinzip liegt in seiner Einfachheit. Das hat jeder verstanden. Er hat gesagt, wir müssen eigentlich die Lebensbedingungen dieser Menschen in etwa so gestalten, weil sie für uns alle selbstverständlich und normal sein. Und das war, glaube ich, für die damalige Zeit das richtige Konzept. Stammt aus den 70er Jahren, ist also nicht ganz was Neues aus Skandinavien. Und dann ist es darum gegangen, dann war das Thema Integration, wo wir gesagt haben, okay, aber hinter Mauern, man kann zwar dort die Lebensbedingungen einigermaßen normalisieren, aber dadurch sind diese Menschen in der Gesellschaft nicht integriert. Und wir sind eben dann nach außen gegangen, haben Wohnhäuser in verschiedenen Orten gehabt und das war damals ein bisschen State of the Art, die Integration. Integration heißt also, dass man eine Gruppe von Menschen irgendwo in einem normalen Umfeld platziert. Damit sind sie aber noch nicht automatisch Teil der Gesellschaft.
Ja.
Man ist sozusagen als geschlossene Gruppe irgendwo in diesem Umfeld mit drinnen und irgendwann ist dann die Inklusion oder der Inklusionsgedanke aufgetaucht, der besagt im Prinzip, dass von vornherein gar niemand ausgeschlossen werden darf aus dem gesellschaftlichen Leben und nicht erst dann mühevoll dann irgendwo integriert werden muss, sondern von vornherein Teil der Gesellschaft ist. Also das ist ein Wandel und jetzt tun wir natürlich alles, dass wir diesen Inklusionsgedanken möglichst erfüllen und möglichst nahe kommen.
Das ist auch eine Idee aus Skandinavien, oder habe ich das falsch abgespeichert?
Ja, vieles, was in der Behindertenarbeit passiert ist in den letzten Jahrzehnten, hat schon auch den Ursprung in Skandinavien gefunden, ja. Aber auch zum Beispiel in England oder Amerika hat es sehr, sehr tolle Strömungen gegeben. Also dieses Independent Living, selbstbestimmt Leben und so weiter, das vor allem aus Amerika kommt, das hat schon auch unsere Arbeit nachhaltig im positiven Sinne beeinflusst.
Aber die Idee, dass keiner per se von vornherein von irgendwas ausgeschlossen sein soll, das ist sozusagen die Quintessenz, was Inklusion bedeutet.
Genau, und das hat dann gemündet in der UN-Behindertenrechtskonvention, die Österreich 2008 ratifiziert hat. Und es hat allerdings ein paar Jahre gedauert, bis dann alle gemerkt haben, das hat auch einen Inhalt und diesen Inhalt gilt es auch umzusetzen. Also, sonst gibt es einen Staatenbericht, der weniger freulich ausfällt.
Ist ernst gemeint sozusagen. Ja.
Genau. Ja, und da werden die Male ganz nervös, wenn wieder der Staatenbericht dann veröffentlicht wird.
Wo werden Inklusion heute noch immer unterschätzt oder missverstanden?
Wo wird es missverstanden? Das ist jetzt eine schwierige Frage. Was vielleicht immer noch ein Thema ist, in verschiedenen Bereichen, dass man glaubt, die optimale Förderung dieser Menschen kann nur passieren in irgendwelchen Sondereinrichtungen, sage ich jetzt einmal. Und wir haben ja in Tirol auch nach wie vor die Situation, dass es sehr viele Sonderschulen gibt. Österreichweit werden jetzt ja wieder vermehrt Sonderschulen gemacht, weil eben manche glauben, wenn Menschen jetzt bestimmte, ja, nehmen wir es mal so, vielleicht Defizite haben oder Unzulänglichkeiten, dass die dann in einer Gruppe, die einigermaßen homogen ist, besser begleitet werden können, als wenn man diese Menschen gleich schon inkludiert in das normale System. Und ich glaube, das Schwierigste ist immer diese Doppelgleisigkeit. Man sagt, das kann man sich nicht leisten, aber wenn ich mir Sonderschulen leiste, dann habe ich natürlich kein Geld für einen inklusiven Schulunterricht und so weiter. Und aus diesem Teufelsgeist, sage ich jetzt einmal, kommt man nicht aus. Das ist jetzt nur ein Beispiel und so gibt es natürlich mehrere dann.
Qualität und Exzellenz wird ja bei wir sehr groß geschrieben, ist ja mehrfach als exzellentes Unternehmen ausgezeichnet. Warum ist Qualität in der Sozialarbeit so zentral?
Ja, wir haben uns relativ früh schon mit Qualitätsmanagement beschäftigt. Wir haben uns, glaube ich, 2007 das erste Mal nach ISO zertifiziert. Und haben, wenn man mal da drinnen ist, dann muss man das immer wieder machen. Dann hat man eigentlich auch ein klares Bekenntnis abgelegt zur kontinuierlichen Verbesserung. Das lernen die Einrichtungen, also man bleibt nicht stehen. Und uns hat es damals sehr geholfen. Wir haben damals eine Struktur bekommen, von der wir immer noch profitieren. Und das vor allem, wenn man so dezentral aufgestellt ist, wie wir, was also 8, 9, 10 verschiedene Bereiche gibt, die auch geografisch ein bisschen auseinanderliegen, dann ist natürlich die Gefahr, dass dann jeder Bereich sein Eigenleben entwickelt und da hat uns ISO sehr geholfen.
Ja.
ISO ist aber ein normorientiertes Verfahren und wir haben dann irgendwann einmal gesagt, naja, jetzt wäre es ganz gut, wenn wir das ergänzen und haben dann Elemente aus dem EFKM dazugegeben. Jetzt heißt es EFE, das ist wieder so eine neuere Entwicklung. Inhaltlich aber sehr ähnlich und wir haben uns dann ein paar Mal jetzt schon für den Staatspreis Unternehmensqualität beworben und haben uns da jetzt immer mehr gesteigert und wir waren jetzt 2 oder 3 Mal schon Finalist und 2 Mal sogar haben wir eine Nominierung erhalten für einen Staatspreis. Gewonnen haben wir noch nicht, aber wir treten heuer wieder an, dass vielleicht zum Abschluss meiner Karriere gelingt es noch.
Also, aber wenn ich mitstimmen darf, von mir Gregersen, ist beeindruckend, was da in Prozessmanagement und Qualitätsmanagement passiert. Was da aufgezogen ist, ist echt cool und das taugt mir. Ich bin in Industrieunternehmen Prozessmanager gewesen. So eine Qualität haben wir da nicht gehabt. Und das ist wirklich bemerkenswert. Das ist jetzt keine Bauchpinselei, sondern das meine ich sehr, sehr ernst. Das habe ich so in anderen Unternehmen noch nie gesehen. Das ist wirklich cool.
Ja, ich denke, wir haben schon einige Dinge, die ja ein bisschen als ein Best-Practice-Beispiel sind.
Ja.
Und das muss man vielleicht dazu sagen, wir sind ja durch dieses Prozessdenken, haben wir unseren Kernprozess definiert, der heißt bei uns Lebensbegleitung, was ein ganz spannender Prozess war in der Entstehung. Und ich glaube, in der Form gibt es so ein Konzept oder so einen Kernprozess kaum in der Szene,
ja,
wie wir ihn da aufgestellt haben. Und da bin ich immer noch sehr stolz drauf. Und der hat an seiner Aktualität, glaube ich, auch nichts verloren nach wie vor.
Das ist der große Pluspunkt bei dem, was es da habt, geht, das verliert eben nicht an Aktualität, weil ihr euch dann dem ausgerichtet habt, was eure, und also in Unternehmen darf man sagen, was eure Kunden, also in dem Fall eure Klienten ja ausmacht und wovon die was haben wollen, genau auf das ausgerichtet, und deswegen bleibt der immer aktuell. Und jeder hat eine intrinsische Motivation, der will also an der Verbesserung mitwirken. Das ist das, was das so wertvoll macht, was ich da habe. Das macht beim Zuschauen schon Spaß. Ja. Macht natürlich bei denen, die da mittendrin sind, auch Mords Gaudi an der Weiterentwicklung, an der Verbesserung von dem mitzuwirken. Und natürlich, wenn ich da neu dazukomme, bin ich ja viel schneller auf Betriebstemperatur. Mhm. Also die können alle viel leichter in das eine starten, weil es eben diese Prozessidee gibt und wie sollen das überhaupt funktionieren? Also das ist von vorn bis hinten ein Riesengewinn, meiner Ansicht nach. Jetzt haben wir nur aufgeschrieben, in diesem Lebensbegleitungsprozess, den ihr da bietet, ist Arbeit in welcher Form auch immer ganz, ganz wichtig, auch für den Selbstwert. Warum ist das so?
Ja, wenn wir an unser eigenes Leben denken, ist, glaube ich, bei jedem so, dass Arbeit ein ganz zentraler Mittelpunkt einfach ist.
Mhm.
Und wenn man eine Tätigkeit hat, die einen erfüllt und wo man den Eindruck hat, das macht einen Sinn, dann hat man schon ganz, ganz wichtige Parameter für ein gutes Leben, glaube ich, in jeder Hinsicht. Nicht nur, dass man da Geld verdient, sondern halt, dass man auch einen Sinn hat, dass man Befriedigung daraus erfährt. Das ist, glaube ich, ganz was Entscheidendes.
Mhm.
Und das gilt natürlich für Menschen mit Behinderung in gleichem Maße.
Mhm.
Und darum haben wir immer geschaut, dass sowohl im Bereich der Tagesstruktur wie auch im Bereich der inklusiven Arbeit wir dort eben Menschen auch platzieren können, um ihnen auch diese Sinnstiftung zu ermöglichen, die vielen von uns schon, glaube ich, widerfährt, nicht allen, weil es gibt wahrscheinlich auch Jobs, wo man froh ist, wenn man in Pension gehen kann und die vielleicht jetzt nicht so viel Sinn machen. Ich habe da ein Beispiel in der Familie. Mein Schwager ist Anlageberater in einer Bank und da geht es immer nur um Geld und um steigende oder fallende Kurse, und dann wird man wieder nervös, wenn irgendwo ein Konfliktherd ist. Und da bin ich oft sehr froh, dass ich nicht so eine Tätigkeit habe, und das sagt auch meine Frau manchmal zu mir: Ich bin so froh, dass du so einen Beruf hast, der einen Sinn macht. Aber es geht ja nicht nur um mich, sondern es geht ja auch um dieses Sinnstiftende für meine Kolleginnen und Kollegen und natürlich auch für unsere Klientinnen und Klienten.
Mhm.
Also Arbeit ist einfach essentiell, auch für den Selbstwert und ja, für alles eigentlich.
Stiftet Sinn hat aber auch was mit Würde zu tun, oder?
Ja, finde ich auch so. Ja.
Jetzt habt ihr das Projekt Café im Erzspeicher.
Mhm.
Was macht das so besonders?
Ja, ich weiß nicht, ob du es kennst, ob du mal dort warst.
Ich war nie dort, aber ich kenne es natürlich aus den Teambegegnungen.
Mhm.
Klingt super.
Ja, es ist allein schon von der Einrichtung, und wenn man reingeht, es ist ganz, ganz besonders. Es hat, glaube ich, eine ganz besondere Atmosphäre.
Mhm.
Das hat es allerdings auch schon gehabt, bevor wir es übernommen haben, muss ich fairerweise dazu sagen. Und das Besondere ist, dass Menschen mit und ohne Behinderung gemeinsam versuchen, die Gäste des Cafés gescheit zu bedienen und eine angenehme Atmosphäre zu schaffen. Und da geht vielleicht manchmal etwas ein bisschen langsamer oder ist vielleicht nicht so perfekt, aber ich glaube, die Menschen, die dorthin gehen und die gerne dorthin gehen, und wir haben brutal viel Stammgäste, die suchen genau das und die lieben auch diese Art, die wir da bieten.
Also das Gegenkonzept zum Coffee to go quasi.
Das ist alles andere als ein Coffee to go, glaube ich.
Also wenn man eh schon in der schnelllebigen Welt unterwegs ist und einen gemütlichen Kaffee haben möchte, der Ortsspeicher, Kaffee im Ortsspeicher ist eine gute Adresse, oder?
Genau, und mir ist ja insofern auch ein besonderes Anliegen, weil ich bin nicht nur als Wir-Verantwortlicher ist mir das Kaffee sehr wichtig, sondern auch als Anrainer, weil ich wohne zufällig in der Nachbarschaft und das ist eine sehr rasch gewachsene Siedlung am Rande der Stadt Hall. Und da hat es eigentlich nie so ein Zentrum gegeben. Und jetzt, glaube ich, ist der Erzspeicher schon ein Zentrum für die Bewohner dieses Ortsteils. Und wenn wir uns irgendwo treffen wollen, dann sagen wir, wo gehen wir hin, gehen wir in Erzi. Und dann wissen wir, was wir zu tun haben.
Sehr gut. Gibt es vielleicht irgendeine Idee, wo braucht es noch mehr Mut, Menschen echte Teilhabe zuzutrauen?
Da muss man es, glaube ich, selber immer wieder bei der Nase nehmen. Und auch ich ertappe mich immer wieder dabei, dass ich sage, nein, das geht nicht oder das trauen wir uns vielleicht nicht zu. Oder geht es schon, wenn ich Zweifel habe. Und da ist es, glaube ich, ganz gut und auch wichtig, dass man da aber nicht allein entscheidet, sondern dass man so mit seinem engsten Mitarbeiterinnen und Mitarbeiterkreis auch redet. Und weil die Evi neben mir sitzt und auch andere, ich glaube, bringt es schon zusammen, dass ich bei solchen wichtigen Fragen auch mal da den Rat einhole.
Ja.
Und es kommt immer wieder vor, und ich kam vor in der letzten Zeit fast ein bisschen mehr, dass dann meine Kollegen sagen, na, das geht schon, das machen wir schon, da trauen wir uns drüber und ich leiste dann keinen Widerstand und wir probieren es. Und manchmal gelingt es und manchmal gelingt es auch nicht, aber auch das Scheitern, glaube ich, gehört einfach dazu.
Super, das ist natürlich, zeigt natürlich, gibt schon ein bisschen einen Einblick in deinen Führungsstil. Also manchmal auch Dinge zuzulassen, obwohl du selber vielleicht unsicher bist, aber darauf zu vertrauen, deine Mitarbeiter, die machen das schon. Wenn die sagen, sie machen es, dann machen sie es auch, oder?
Genau.
Hat sich dein Führungsstil im Laufe der 30 Jahre auch ein bisschen verändert?
Wow, da müssten wir jetzt wahrscheinlich die Kolleginnen und Kollegen fragen, ich weiß es nicht. Ich glaube, vom Naturell her, glaube ich, habe ich mich nicht wahnsinnig verändert, aber man wächst natürlich mit der Aufgabe, man wächst mit der Verantwortung. Und insofern, glaube ich, hat sich das schon ein bisschen auch verändert. Ich hoffe, in eine positive Richtung.
Jetzt hast du natürlich auch eine Riesenverantwortung in einem Feld, was mit Menschenleben zu tun hat.
Ja.
Wie gehst du damit um und wie bereitest du deine Führungskräfte auch wieder darauf vor?
Das stimmt. Und das war vor allem in der Corona-Zeit war das ein Thema. Da habe ich mal in einer Diskussion mit jemandem, der da sehr skeptisch war, eben darauf hingewiesen, dass das eine andere Position ist, die ich da habe. Weil wenn man die Verantwortung sozusagen direkt und indirekt über ungefähr 300 Menschen hat, dann denkt man anders und dann spürt man auch diese Verantwortung. Jetzt habe ich deine Frage vergessen.
Ja, eben, das ist immer wichtig für dich festzustellen. Mhm. Moment, ich habe über 300 Menschen eine Verantwortung, die ich auch spüre. Das Spüren ist, glaube ich, ein wichtiger Punkt. Aber wie gibst du das an deine Führungskräfte weiter? Die müssen ja sozusagen ihr Paket an der Verantwortung auch mittragen können und Was gibst du denen mit, damit dieses Gefühl, das du hast, für die Verantwortung der Mensch, für diese Menschen, damit die das auch übernehmen können?
Ja, vielleicht hätte ich da ein Potenzial, das noch zu verbessern wäre. Ich bin vielleicht tendenziell schon jemand, der versucht, das nicht so weiterzugeben. Also der sehr viel, sage jetzt einmal, selber schultert und nicht unbedingt jetzt das so dann in der Öffentlichkeit, auch nicht in der betrieblichen Öffentlichkeit so kundtut. Aber was mir hilft, das ist immer wieder innezuhalten und einfach dankbar sein. Und ich sage das bei jeder Mitarbeiterinnenfeier, dass ich einfach dankbar bin, dass man bis jetzt und hoffentlich auch in Zukunft vor größeren Turbulenzen verschont geblieben sind, dass wir tolle Teams haben, dass alle im Wesentlichen an einem Strang ziehen, und da ist einfach Demut, glaube ich, wichtig und das auch richtig einordnen zu können. Und das, wie ich vorher schon einmal gesagt habe, das hängt nicht von mir ab, ich bin nur ein Rädchen in dem Ganzen und das muss alles zusammenpassen, und dass das zusammenpasst und dass das so funktioniert und dass es so tolle Menschen bei uns gibt, da bin ich extrem, also wirklich vom Herzen dankbar und auch von Herzen demütig.
Sehr schön. 30 Jahre wir, wenn du auf diese 3 Jahrzehnte jetzt nochmal zurückschaust, du hast davor schon gesagt, worauf bist du da am meisten stolz? Und stolz wolltest du nicht, aber was macht es am meisten aus?
Es ist immer eigentlich in eure Richtung gegangen. Es ist immer, glaube ich, unterm Strich besser geworden. Die Qualität ist gestiegen. Die Qualität der Mitarbeiter, der Mitarbeitenden ist gestiegen. Wir haben uns immer weiterentwickelt.
Ja.
Und das hat jemand einmal zu mir gesagt, der sitzt nicht allzu weit von mir weg heute. Dir war immer der Betrieb das Wichtigste und nicht sozusagen dein eigenes Standing in der Öffentlichkeit oder wo auch immer, sondern du hast immer geschaut, dass der Betrieb funktioniert, dass das Wesentliche ist und hast dich nicht selber in den Vordergrund gerückt. Und das, glaube ich, ist auch notwendig. Und deshalb auch meine Demut, auf die immer wieder zurückkommen.
Also Betrieb vor Ego.
In jedem Fall.
Was würde fehlen, wenn es wir nicht gäbe?
Wir haben vorher vom Weg der Buntheit gesprochen. Ich glaube, ohne wir hätte es weniger Farbe, die Soziallandschaft in Tirol.
Ja. Buntheit und weniger Farbe ist ja sehr gute Kombo. Jetzt haben wir ein bisschen zurückgeschaut, jetzt müssen wir aber noch nach vorne schauen. Die Zukunft, was braucht es, damit Inklusion in Zukunft wirklich selbstverständlich wird?
Ja, was braucht es? Natürlich weiterhin Bewusstseinsbildung auf allen Ebenen und Inklusion ist natürlich nicht etwas, was nichts kostet. Ja, das muss man auch ganz klar sagen. Und das erfüllt mich schon ein bisschen mit Sorge. Die letzten 1,5 Jahre waren relativ schwierig, was Budgetverhandlungen betrifft. Und heuer sind sie ja noch nicht ganz ausgestanden. Also wir haben noch keine Tarife für 2026. Es gibt auch noch keinen Kollektivvertragsabschluss.
Das war jetzt auch nicht mehr zu früh, oder? Jetzt haben wir schon.
Ja, möchte man meinen. Und eben, das macht es ja nicht leicht, weil wir sind ja nicht irgendwelche Stockverein von Hinterwaldshofen, sondern wir sind ja auch Betriebe mit vielen Beschäftigten. Wir haben ungefähr 185 Mitarbeitende bei uns. Da ist natürlich Planungssicherheit schon auch wichtig. Und wenn man da so spät erst erfährt, wie es ausschaut, dann ist das natürlich, du bist jemand aus der Wirtschaft, kannst du dir das vorstellen, alles andere als wie lustig. Und das ist der finanzielle Aspekt. Aber was mich fast noch mehr besorgt, ist, dass Dinge, die wir in den letzten Jahren gemeinsam, also die ganze die ganzen Träger gemeinsam auch mit der Sozialabteilung des Landes erarbeitet haben, ein bisschen in Frage gestellt werden, ob das Qualifizierungsgrad der Mitarbeitenden ist, ob das Gruppengrößen sind, ob das personelle Ausstattung betrifft und so weiter. Und das hätte ich nicht für möglich gehalten, dass das, was wir eigentlich auch in ein Gesetz gegossen haben und in Verordnungen gemeinsam mit dem Land, dass das ja nicht mehr so in Stein gemeißelt ist. Und das erfüllt mich mit ein bisschen Sorge für die Zukunft. Also bis jetzt war es eindeutig in eine Richtung und jetzt habe ich das Gefühl, jetzt haben wir Zeiten, wo es vielleicht ein bisschen gefährlich wird, dass diese Entwicklung stoppen könnte und dann werden auch viele gute Ideen zur Inklusion möglicherweise auf der Strecke bleiben. Das muss man einfach klar so benennen.
Hängt das an einzelnen Akteuren oder ist das eine grundsätzliche Strömung?
Natürlich gibt es budgetäre Nöte, das wissen wir vom Bund, das wissen wir von den Ländern, das wissen wir von den Gemeinden und würde es jetzt nicht an einzelnen Personen festmachen, aber es ist einfach nach Jahren des Geldausgebens mit offenen Händen die Realität eingekehrt und die betrifft in besonderem Maße auch uns. Es ist natürlich immer eine Frage, wo wird gespart, und jeder hat gute Gründe, dass bei ihm nicht gespart wird.
Klar.
Da ist sich jeder der Nächste, aber das erfüllt mich schon insgesamt mit einer gewissen Sorge, das muss ich ganz ehrlich sagen.
Es wird auch gleichzeitig die Herausforderung nicht nur für 2026, sondern für mehrere Jahre sein, oder?
Ja, es gibt ja ein Doppelbudget, 26, 27 und noch keinen Tarif. Und die Aussagen gehen ein bisschen auseinander an verschiedenen Stellen des Landes. Ich bin sehr gespannt, wie sich das Ganze entwickelt. Ne?
Wenn jetzt einen Wunsch frei hättest, was sollte sich gesellschaftlich dringend verändern?
Oh, das ist eine philosophische Frage. Also, mir kommt vor, dass wir in einer sehr egozentrischen und egoistischen Welt leben momentan, wo jeder sich der Nächste ist und wenn man soziale Medien anschaut und die Kommentare liest, das haben wir jetzt abgewöhnt, weil das ist ja entsetzlich, wo die Leute nicht einmal einen Artikel lesen, aber dann schon irgendein Depp die Antwort hinposten.
Sehr viel Meinung, wenig Ahnung.
Genau, des Lesens mitunter nicht mächtig, kommt man vor. Und das ist eine Entwicklung, die sehr rasant vor sich geht und die mich schon auch mit Sorge erfüllt. Und ja, auch wenn man sich das ganze geopolitische Gefüge im Moment anschaut, da bin ich dann ein bisschen froh um die Gnade der frühen Geburt, dass ich nicht mehr ganz der Jüngste bin, weil ich weiß nicht, wohin wir da gehen. Und wenn wir das wegbringen würden, wenn es wieder mehr Solidarität, mehr Zusammenhalt in der Gesellschaft gäbe, auch mehr Resilienz von jedem Einzelnen. Ich denke, ein paar Matzen auf der Seele braucht man schon, sonst werden wir uns nicht zurechtfinden auf der Welt. Und das ist auch ein bisschen alles verloren gegangen und das macht man jetzt nicht als Wir-Mensch, aber als Person und als Persönlichkeit schon gewisse Sorgen. Ja. Also das ist ein bisschen eine Zeitenwende im Moment, habe ich so den Eindruck und das geht nicht in eine sehr positive Richtung.
Also der Wunsch nach weniger Egozentrik, mehr Solidarität, mehr Resilienz, glaube ich, ist nachvollziehbar. Du hast die frühe Geburt angesprochen, 30 Jahre Wir, heißt dein Loslassen beginnt schon langsam, ist das richtig?
Naja, ich bin ja schon 66, also im 67. Lebensjahr. Da sind andere schon lang in Pension. Ich bleibe aber noch ein bisschen auch um diesen schwierigen vielleicht Übergang mit den ganzen politischen Veränderungen auch noch ein bisschen zu begleiten. Aber natürlich, es ist mir schon klar, dass der Tag, wo ich dann meine 7 Zwetschgen zusammenpacke und das Büro verlasse, nicht in allzu ferner Zukunft liegt und ich probiere jetzt schon ein bisschen loszulassen, mich mit diesem Gedanken anzufreunden.
Ja.
Und vor allem auch mit Kolleginnen und Kollegen, die mal, wenn ich weg bin, eine noch wichtige Rolle spielen werden, die auch schon ein bisschen in Position zu bringen und sie vermehrt einzubinden.
Mhm. Ich stelle mir vor, das ist natürlich keine leichte Aufgabe, ein Baby, das man 30 Jahre lang aufgebaut hat und den man gern gelernt hat und dem man ja einiges schon zutraut, das dann auch wirklich von der Hand zu lassen, ist eine schwierige Aufgabe.
Das glaube ich gar nicht, dass das große Problem sein wird. Ich glaube, das kann ich sehr gut. Ich gehe dann hinaus und dann bin ich wahrscheinlich ein paar Tage noch ein bisschen traurig oder hängt irgendwie noch ein bisschen nach. Da
ja.
Dann mein Radl packen und irgendwo hinfahren, ein paar Tage wahrscheinlich, um einfach allein zu sein und meine Gedanken da ein bisschen zu ordnen.
Mhm.
Eher macht man ein bisschen Bauchweh, so das von 0 von 100 auf 0 dann. Und ich bin zwar nach wie vor ein sehr aktiver Mensch, zum Glück auch recht fit und gesund, aber dann diese geistige Herausforderung, die Verantwortung dann nicht mehr zu haben und so weiter, also das glaube ich wird eher ein bisschen die Schwierigkeit, dass ich da halt Dinge finde, die mich dann wieder erfüllen und halt auf einer anderen Ebene beschäftigen.
Ja, das glaube ich fest schon, dass du da was findest und dass das
genau,
gut hinhaut.
Genau, mittlerweile.
Ja. Gerhard, vielen Dank. Ich wünsche zu 30 Jahren wir alles erdenklich Gute und wir freuen uns alle auf die nächsten 30 Jahre wir und wünschen dir, wann auch immer das sein wird, dass du Beschäftigung und neue Verantwortung findest. Ich glaube, derer gibt es zuhauf. Es gibt, glaube ich, genug Bedarf an Menschen wie dir, die Dinge so anpacken, die Dinge einfach machen und mit einer Haltung an die Dinge herangehen. Für die Leute gibt es immer was zu tun, auch wenn die ursprüngliche Aufgabe vielleicht einmal übergeben wird. Da bin ich ganz großer Hoffnung und bin ziemlich sicher, dass du da was findest.
Und sonst wird es meine Frau finden, wenn ich es finden sollte.
Da bist du immer gut beraten, das selber auszusuchen, glaube ich.
Ich möchte mich auch bei dir ganz herzlich bedanken, Mike, für dieses nette Gespräch und die angenehme Atmosphäre und für den guten und gesunden Tee, den du mir vorher zubereitet hast. Ich merke schon, es geht aufwärts.
Also für alle, die das auch wissen wollen, es ist der Zistus-Tee. Wir schwören als Familie drauf und mir persönlich pfeift der gewaltig gut ein. Und der Gerhard hat ein bisschen belegte Stimme, ein bisschen verschnupft. Wenn er heute rausgeht, ist er fast schon wieder gesund.
Ja, ich glaube auch, dass das so sein wird. Danke jedenfalls.
Vielen Dank, war sehr aufschlussreich und sehr interessanter Einblick in so eine wichtige Tätigkeit für unsere Gesellschaft. Danke vielmals.
Danke.